Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Gemeinde, ich habe uns zum Thema dieses ganzen Wochenendes Jesus und die Sendschreiben und dass wir hören sollen, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, noch einmal aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philippi zwei Verse mitgebracht. Wir lesen Offenbarung 3, die Verse 7 bis 8. Da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen Dank sagen, dass wir uns heute Morgen in deinem Haus unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du jetzt mit deinem Geist nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Predigt segnen wollest, Herr, dass wir für unser Leben hören und verstehen, was es bedeutet, dass du unser Schicksal, dass du unser Herr und dass du unser König bist, Herr. Dass das gelingt und dass das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Diese Predigt hat ein Thema: Jesus, unser Schicksal. Wir haben an jedem der Tage geguckt, am Freitag, dass Jesus die Tür verschließt. Nein, müssen wir mal zurück, die Grafik, da sind wir schon beim Pfingsttag, weil wir hatten am ersten Abend geguckt, halt, dass Jesus noch eins zurück, dass Jesus aufweckt, am zweiten Tag, am Samstagmorgen, dass Jesus sich vorstellt und dass Jesus, seines noch Abend haben wir geguckt, etwas aufzeigt, nämlich wie die Gemeinde sein soll. Und wir wollen heute gucken, dass Jesus unser Schicksal ist. Und zu diesem Thema, dieser Predigt, gestattet mir bitte so zwei Vorbemerkungen halt. Die erste Vorbemerkung hat zu tun, werdet ihr vielleicht nicht direkt verstehen, warum ich das jetzt erzähle, mit meinen drei Theologen, die mich am meisten geprägt haben. Thema des ganzen Wochenendes ist ja, wir sollen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und da will ich euch nochmal so eine Empfehlung geben, worauf ihr hören könnt. Weil es gibt ja so viel im Internet, man kann so viel Gutes hören, aber es ist auch so viel Schlechtes. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, das rauszufiltern. Und es gibt nicht nur das Internet, es gibt auch Bücher zu lesen. Man soll das kaum glauben. Und ich möchte euch drei Theologen empfehlen, die zu lesen. Dann hört ihr, was der Geist der Gemeinde sagt. Und diese drei Theologen sind Spurgeon. Und da will ich euch direkt eine Buchempfehlung geben. Christus im Alten Testament. Lest dieses Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, lest es. Spurgeon ist der Theologe, der mich mit am meisten geprägt hat. Der zweite, der mich sehr stark geprägt hat, Hermann Betzel. Der hat ein Predigtband rausgegeben auf ewigem Grund. Wenn ihr gehaltvolle Predigten, wirklich Schwarzbrot lesen wollt, lest dieses Buch. Für mich gibt es nichts Besseres. Beste Predigt, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, wir sind ja in der Passionszeit, ist die Karfreitagspredigt von Betzel. Der war Bischof in der Bütten-Württemberg, in der Bayerischen Landeskirche, ist schon 100 Jahre tot. Seine Karfreitagspredigt von 1913. Für mich gibt es keine bessere und stärkere Predigt halt. Und der dritte Prediger, der mich geprägt hat, ist Wilhelm Busch. Jetzt komme ich so ein bisschen zum Thema, dann merkt ihr gleich, warum ich es gesagt habe. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, Jesus, unser Schicksal. Er hat dieses Buch geschrieben, das ist millionenfach aufgelegt worden, in verschiedenen Sprachen halt. Lest das, dann hört ihr, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Nicht nur Internet, nicht nur YouTube. Bitte auch lesen, diese drei Bücher als Empfehlung. Und Jesus, unser Schicksal, wie gesagt, das ist auch Thema dieser Predigt. Und Jesus, unser Schicksal, wenn ich diese drei großen Theologen benannt habe, Betzel, Spurgeon, Busch, das war das Thema deren ganzen Theologie. Jesus, unser Schicksal, es kommt auf Jesus an. Das ist das Entscheidende. Jesus. Und das ganze Buch der Offenbarung, die ganze Bibel, das Buch der Offenbarung, die sieben Sendschreiben, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, halt, es geht immer darum, dass Jesus unser Schicksal ist. Und darum soll es auch in dieser Predigt, zu diesen beiden Versen, jetzt nochmal weiterblenden mit dem Dings hier zu sagen, in diesen beiden Versen gehen halt. Ich möchte darüber sprechen, dass Jesus unser Schicksal ist. Und ich möchte über vier Punkte sprechen. Erstens, dass Jesus die Tür verschließt. Zweitens, dass Jesus die Tür öffnet. Drittens, dass Jesus die Tür ist. Und viertens, dass Jesus schaut, wer durch die Tür kommt. Jesus, unser Schicksal. Und das vielleicht muss ich auch nochmal erklären für diejenigen, die jetzt heute das erste Mal hier sind, dass hier in dem Text von Jesus die Rede ist. Manche Leute sagen, das ist ja gar nicht der Name Jesus genannt, nicht? Also wenn hier steht, der Heilige, der Wahrhaftige. Jesus ist das Heilige, ist der Heilige. Jesus, wir haben es gerade gesungen, ist die Wahrheit. Hier geht es um Jesus. Und Schicksal ist das, ist die höhere Macht, die ein Leben bestimmt, die das Leben entscheidet. Darum soll es gehen. Jesus ist unser Schicksal eben in diesem Text. Und das erste ist, Jesus, unser Schicksal. Jesus ist der, der die Türen verschließt. Wir lesen jetzt noch einmal diesen Text. Da heißt es, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Jesus Christus schließt zu. Und ich möchte euch ein Fünffaches zeigen, wie Jesus zuschließt. Jesus schließt erstens zu im Sinne von Führungen. Er macht Wege zu. Der lebendige Gott macht einfach Wege zu. Der hat andere Pläne, als wir es haben. Also in der Bibel wird das häufig beschrieben. Apostelgeschichte 16, da ist Paulus unterwegs auf der zweiten Missionsreise mit Silas. Und die wollen nach Phrygien und nach Galatien, da wo Paulus schon mal war. Und die wollen das Evangelium verkündigen. Und dann heißt es, der Geist verwehrte es ihnen. Und dann wollen sie nach Mysien halt kommen und versuchen nach Bithynien zu reisen. Und dann heißt es, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Gott hat andere Pläne. Die verstehen das nicht. Als sie dann bei der dritten Missionsreise sind, da kommen die da wieder wunderbar hin. Aber Gott macht einfach ganz banal im Sinne von Führung die Tür zu. Funktioniert nicht. Er hat einen anderen Plan. Er ruft sie nämlich dann rüber nach Mazedonien, nach Griechenland. Da sollen sie verkündigen halt. Da ist ja nichts Falsches dabei, das Evangelium zu verkündigen. Aber Gott hat für seine Apostel einen anderen Plan, als es eben in Phrygien und Bithynien zu verkündigen halt. Sie müssen woanders hin und deshalb macht er Türen zu. Wir lesen von Gott, dass er Männern, die Schlechtes im Sinn haben, den Weg versperrt, wenn sie gegen sein Volk stehen. Jesus macht Türen zu. Das ist ein Biliam. Der kriegt den Auftrag, Israel zu verfluchen. Dann sagt Gott, das wird nicht passieren. Er schickt einen Engel. Und dieser Engel hat einen Auftrag, wenn der weitergeht, bringst du den um. Und dann kommt Biliam mit seinem Esel geritten halt, ne? Und er sieht den nicht, aber der Esel checkt das, was hier los ist. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und der will weiterreifen und prügelt das Tier halbtot, bis Gott diesem Tier eine Sprache gibt, dass er mit Biliam spricht. Er macht einen Weg zu und sagt, du wirst Israel nicht verfluchen. Diese Tür mache ich für dich zu. Ich führe dich nicht dahin, du musst anders gehen, du musst sie segnen. Saulus, als er noch nicht Paulus ist, da will er nach Damaskus gehen und will die Gemeinde verfolgen. Er will sie umbringen. Und da setzt auch Jesus einen Riegel vor und steht vor Damaskus und schützt seine Gemeinde dort. Er lässt es nicht zu. Führung, und die erleben wir immer wieder, dass Gott klar führt, und zwar indem er Türen zumacht. Nicht nur, dass er Türen öffnet, sondern dass er Türen auch zumacht. Mein Trauspruch, mein Taufspruch ist Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist auch so mein Lebenskonzept geworden. Und ich bete immer wieder, Herr, schenk mir das oder dieses und lass das geschehen, aber wenn es nicht dein Wille ist, dann mach die Türen zu, dass ich es erkenne. Und das macht Gott, der macht die Türen richtig fest zu. Ich erzähle mal ein Beispiel. Also, als ich in meiner alten Gemeinde gewesen bin im Siegerland, da lief es richtig gut. Wir hatten richtig, dann wollten wir mehr Raum haben, brauchten das Pfarrhaus. Da haben die gesagt, dann zieh aus dem Pfarrhaus aus, kauf dir selber ein Haus, willst du eh bei uns bleiben, halt dann machen wir weiter. Ich hatte ein wunderbares Haus schon gefunden mit meiner Frau, alles super, hat schon die Schlüssel, Vorvertrag unterschrieben, aber hatte noch nicht die Aufhebung der Dienstwohnungspflicht und Residenzpflicht. Das ist so in der Landeskirche, du musst im Pfarrhaus normalerweise wohnen. So ist es zumindest damals noch gewesen. Und das haben wir dann beantragt als Gemeinde halt. Das ging ans Landeskirchenamt, das dauerte eine Weile. Ich hatte alles schon fertig. Ich hätte sofort nächste Woche zum Notar gehen können, das Haus kaufen, alles war klar, alles war wunderbar. Ich hatte dort mein Yachtrevier in der Gemeinde, alles lief wirklich super, Gemeinde wuchs und die wollten auch, dass ich bleibe. Alles prima. Und dann schließlich kommt die Genehmigung vom Landeskirchenamt und jawohl, so und so, das weiß ich noch, dienstagsabends rief mich die Superintendentin an, das ist die Frau Kurschus gewesen, die später EGD-Ratsvorsitzende wurde halt, ja, Herr Latzel, so und so, die Genehmigung liegt vor, Sie können jetzt kaufen, weil ich da immer jeden Tag angerufen habe, was ist denn, was kommen die dann halt? Und jetzt war klar, ich konnte ausziehen aus dem Pfarrhaus und konnte mein eigenes Haus kaufen, konnte die ganze Miete sparen, die du da bezahlen musst, Pfarrhäuser sind relativ teuer. Wunderbar, aber dann habe ich abends nochmal gebetet und habe gesagt, Herr, wenn das nicht sein soll, dann mach die Tür zu, mach die zu. Hätte mir nicht vorstellen können, dass er wirklich die Tür zumacht. Am nächsten Tag war eine ganzseitige Anzeige in Idea Spektrum drin halt, nicht? Von meiner jetzigen Gemeinde, was die für einen Pfarrer suchten halt. Das war ich. Da habe ich da angerufen, habe ich direkt gesagt, so und so. Also ich bin der und der, ich habe aber gar keinen Bock zu kommen halt, ne? Und dann sagt der andere auf der anderen, ja, wir haben auch gar kein Wechselabkommen, gar kein Thema. Aber ich habe schon gemerkt, wo es hinging. Und dann der Rest, ich will nicht sagen, ist meine Lebensgeschichte, was dann passiert ist. Dann musste ich nicht in meiner alten Gemeinde bleiben, sondern der Herr hat die Tür zugemacht. Rückblickend weiß ich genau, warum das so ist halt. Das sind Führungen, die Gott tut. Gott führt, indem er Türen schließt. Und manchmal verstehen wir das nicht, manchmal ist uns das unangenehm halt nicht. Dann haben wir es uns anders vorgestellt, aber so ist dieser Jesus. Er ist unser Schicksal, nicht wir bestimmen unser Schicksal. Das denken wir immer, wir wären die Herren über unser Leben. Nicht? Wir können entscheiden, wo wir in Urlaub hinfahren und welches Auto wir haben. Aber glaub mir, nur für einen kleinen Moment. Haben wir vor 4 Jahren erlebt mit Corona, da haben wir auch alle Planungen gemacht, nicht für den Sommer 2020. Und dann schickt Gott so einen ganz kleinen Virus. Und nichts mehr funktioniert. Da werden Türen geschlossen halt. Von meinem Kopf fallen jeden Tag zwischen 100 und 200 Haare. Nicht nur von meinem, auch von eurem. So, und das entscheide nicht ich. Wenn für eins von meinem Haar Schluss ist im Bus, dann entscheidet es Gott, so sagt die Bibel. Das entscheidet der. Der hat Tag, Stunde, Sekunde entschieden, wenn ein Haar nicht mehr Haar sein soll, fällt runter und zerlegt sich dann wieder in die Bestandteile halt. Und so ist es mit dem ganzen Leben. Jesus macht Türen zu, ganz normal im Sinne von Führung. Das ist das Erste. Er macht aber auch Türen zu im Sinne von Strafe. Nicht nur, dass er uns führt und dadurch, dass er uns führt, sagt, manche Wege verweigert. Er schließt auch Türen zur Strafe. Wenn die Menschen oder ein einzelner Mensch zu stark sündigen, wenn sie Fehler begehen, bestraft Gott sie. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang und dann macht er Türen zu. Als die Menschheit zur Zeit Noahs so unglaublich verderbt war, so viel Schlechtes getan hat, da lässt er Noah die Arche bauen und dann geht Noah mit seinen 3 Söhnen und den Frauen in die Arche, 8 Menschen, und dann heißt es dort, und Gott schloss die Tür zu. Nicht Noah, Gott schloss die Tür zu. Und dann hat es angefangen zu regnen. Nach 2, 3 Tagen haben die alle auch gecheckt, ja, dieser dämliche Noah hat ja wohl doch recht gehabt. Die haben vermutlich geklopft an der Arche, mach mal raus, aber war zugeschlossen, konnten nur 8 Leute überleben. Die anderen Millionen Menschen, die gelebt haben, standen vor verschlossener Tür und sind untergegangen zur Strafe. Der Herr verschließt auch Türen zur Strafe, nicht nur zur Führung, auch zur Strafe. Mose darf nicht ins gelobte Land, am Berg Nebo darf er sehen. Aber er darf nicht rein. Das gelobte Land ist für ihn verschlossen. Warum? Weil er am Haderwasser gezweifelt hat. Dafür wird er bestraft. Das gelobte Land dürfen nur 2, Kaleb und Josua, weil sie treu Gott nachgefolgt sind. Der ganze Rest, die aus Ägypten ausgezogen sind, müssen alle in der Wüste sterben. Als Strafe dafür, weil sie gemurrt haben. Gott schließt die Tür zum gelobten Land für diese Menschen zu. Gott schloss das Schilfmeer zu. Die Israeliten durften durchgehen. Da war das Wasser zu beiden Seiten, da war eine geöffnete Tür. Aber als der Pharao drin war, da hat er es verschlossen. Da kam das Wasser und die sind alle ersoffen. Wir machen momentan Bibelstunde, Josua-Buch. Da wollen die Israeliten die Stadt Ai erobern. Nachdem sie Jericho eingenommen haben, wollen sie dieses kleine Dörflein da einnehmen halt. Ne? Und da sagen die, ach komm, da brauchen wir nicht mit der ganzen Truppe hin, da reichen so ein paar tausend Mann und alles. Und dann kriegen sie richtig einen auf die Fresse halt. Ne? Warum? Sie kommen nicht rein, weil Gott sie bestraft hat, weil sie bei der Eroberung Jerichos eine Schandtat begangen haben. Nur ein einziger, Achan, der hat von dem Gebannten genommen. Und deshalb ist die Stadt zu, können sie nicht einnehmen. Sie müssen erst wieder klar werden mit der Sünde. Und so ist vieles in unserem Leben, weil wir Sünde tolerieren, werden manche Wege in unserem Leben verwehrt. Da wird abgeschlossen. Da sagt Gott, nein, da verwehrt ihr etwas. Da gibt es eindeutig Tun-Ergehen-Zusammenhänge. Die sind nicht in jedem Fall klar. Bei Hiob wissen wir, dass es so ist, halt, dem werden Dinge verschlossen im Leben und nicht wegen der Sünde, sondern wegen des Wirken des Widersachers. Das stimmt auch. Aber es gibt eben auch dieses Verschließen Gottes zur Strafe, dass er die Tür zumacht. Wir sind ja in der Offenbarung halt, da werden viele Türen geschlossen, vor allen Dingen für den Widersacher. Vor das 1000-jährige Reich kommt, nimmt der Herr den Teufel und schmeißt ihn ins Gefängnis und schließt zu, 4000 Jahre. Dann wird er nochmal kurz rausgelassen, dann wird er frei, dann tobt er nochmal und dann wird er endgültig in die Hölle verschlossen. Zur Strafe. Jesus schließt zu, zur Strafe die Tür. Aber nicht nur das, er schließt nicht nur die Tür zur Strafe zu, er schließt auch die Tür zur Buße zu. Auch das ist etwas, was die Bibel uns lehrt. Wenn einer in Sünde verharrt und sich gegen den lebendigen Gott stellt, dann schließt dieser lebendige Gott irgendwann zu. Und nicht nur gewisse Wege in dieser Welt, sondern eben selbst die Möglichkeit, zur Buße zu kommen. Wir sind in einer Bußzeit, wir haben Passionszeit. Und es ist eine Gnade, dass wir noch Buße tun dürfen. Es gibt Menschen, denen ist die Buße verwehrt. Wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hast, kannst du machen, was du willst. Bist du verloren für Zeit und Ewigkeit, kannst du nie wieder Buße tun. Von Esau heißt es in Hebräer 12, seht zu, dass niemand Gottes Gnade versäume oder ein Abtrünniger oder Gottloser sei wie Esau, der keinen Raum zur Buße fand, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Dieser harte, brutale Mann halt. Das ist ein richtiger Kerl, nicht so ein Weichei wie sein Bruder. Das ist ein richtiger Typ. Aber irgendwann versteht er, mein Leben ist verfehlt. Ich habe Gottes Segen für nichts verachtet. Ich habe es weggegeben für ein Linsengericht halt. Ich habe mich dann noch übers Ohr hauen lassen halt. Und das bereut er. Da will er Buße tun vor dem lebendigen Gott machen. Und dann ist zu. Du hast den Segen von dir gewiegen. Dann ist nichts mehr. Dann ist keine Möglichkeit mehr zur Buße. Saul, der Gesalbte Gottes, hat keine Möglichkeit mehr zur Buße. Der hat es bereut, was er getan hat. Der sucht ein Wort, er findet es nicht. Vorbei. Gott ist ein harter Gott. Es gibt Punkte, wo der zumacht. Auch den Weg zur Buße. Der Pharao hat keine Möglichkeit zur Reue. Gott verhärtet sein Herz. Der hat keine Chance. Er verstockt ihn. So ist der lebendige Gott halt. Und nicht nur die Tür zur Buße macht Gott zu. Er macht auch die Tür zu seinem Wort ab einem gewissen Punkt zu. Ich weiß, das sind Zumutungen, die ich euch heute sage, aber ich sage es nochmal. Jesus sagte, ich schließe die Tür zu, niemand tut sie auf. Wir denken ja immer, das ist so selbstverständlich, dass wir das Wort Gottes haben. Nein, es gibt unterschiedliche Zeiten des Wortes Gottes. Das heißt mal 1. Samuel 3, als da der kleine Samuel bei Eli ist und Eli ist ein ganz schwacher Kandidat und seine Söhne, die sind Richter, die sind total korrupt halt nicht. Und dann heißt es dann dort, das Wort Gottes war selten geworden, war selten geworden. Unter Josua war es noch da, unter Eli war es dann selten geworden, unter Samuel wird es dann wieder stark. In Amos 8 heißt es, siehe, wenn siehe in der Bibel steht, heißt es immer, passt jetzt ganz genau auf, heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Es wird eine Zeit geben, sagt die Schrift, da macht der Herr zu. Da kannst du nicht mehr zum Wort finden, dann hast du nicht das Wort. Und es gibt Brüder und Schwestern, ihr habt ja einen russlanddeutschen Hintergrund zum Teil, die haben das erlebt oder ihre Eltern erlebt und Großeltern gelebt, wie das gewesen ist unmittelbar nach dem Krieg in Sibirien, in Kasachstan, wo Stalin die Deutschen hingebracht hat, wo die Bibel abgenommen wurden, wo der Besitz der Bibel hieß, dafür gehst du ins Arbeitslager halt, ne? Wo es keine Gottesdienste gab, das Wort Gottes selten geworden ist, nicht wie jetzt hier in Wolfsburg zu sagen, halt, da kannst du aussuchen, in welche Gemeinde du gehst, halt nicht in, hier in der Gemeinde, in der Oppelner Straße halt, ganze Wochenende über Wort Gottes Verkündigung, Halleluja, das ist eine Segenszeit. Es gibt Zeiten, da gibt's das nicht. Da macht Gott es zu, der Teufel kann nur das tun, was Gott zulässt halt. Da sagt er, hier ist fertig, siehe, nochmal Amos, es kommt eine Zeit, da ist es nicht mehr. Ich bin auf einer Konferenz gewesen in Kanada, da war ein kambodschanischer Bruder, ganz, ganz vollmächtiger Pastor. Und er erzählte dann, wie das gewesen ist bei ihm in der Gemeinde, in der Jugend, als Pol Pot, dieses furchtbare Regime, diese kommunistische Diktatur gewesen ist. Das war ein christliches Dorf, was sie hatten. Und da war ja alles Christliches verboten, alles Intellektuelle verboten. Da wurde selbst jemand, der eine Brille nur hatte, umgebracht, weil er vermeintlich ein Intellektueller und ein System geht. Also war ganz furchtbar. Und Bibel, alles verboten. Die haben alle Bibeln weggenommen gehabt. Und die hatten in dem ganzen Dorf nur noch eine einzige Bibel. Gläubige, wiedergeborene Christen. So, und da waren über 50 Familien in dem Dorf und die hatten nur eine Bibel. Damals Anfang der 70er Jahre, natürlich noch keine Kopierer und was ist alles hier, was die jungen Leute kennen, hier mit Handys, wo die denken, ist nicht, nein, nur eine Bibel. Und da war es so, jede Familie kriegte eine Woche im Jahr die Bibel und das war die Hochzeit für die. Wenn sie die Bibel hatten, abends im Dunkeln die Bibel lesen konnten halt. Und wehe, wenn einer dann einen Tag länger die Bibel behielt, als ihm eigentlich dann zugeteilt war, dann hattest du richtig Ärger halt. Wie sie das erzählt, ist mir nochmal klar geworden, was das für ein Schatz ist, dass wir das Wort Gottes haben halt. Es gibt Zeiten, wo Jesus das zumacht, wo er das verschließt. Auch der Zugang zu seinem Wort. Wir können uns das kaum vorstellen, aber davon spricht die Bibel. Gott schließt zu, Jesus schließt zu. Und jetzt kommt das Finale. Das ist alles schon schlimm, was Jesus zuschließt, nicht? Und was er zum Teil macht. Aber das Schlimmste, was ist, ist, dass die Tür zum Paradies zu ist. Die Menschen sind in Sünde gefallen. Nach Adam können wir nicht mehr sündigen, nicht sündigen. Wir sind alle Sünder. Und deshalb ist die Tür zum Paradies zu. Er hat ein Cherubim davor gestellt. Mit einem flammenden Schwert. Das ist so dieselbe Truppe Engel wie bei Bileam. Da geht niemand vorbei. Keiner kommt ins Paradies. Das ist zu. Die Menschen können nicht ins Paradies kommen. Der lebendige Gott hat es zugeschlossen. Den Weg zum ewigen Leben versperrt. Und er versperrt auch heute noch den Weg. Nicht jeder, der lebt, kommt rein. Nur weil Kreuz und Auferstehung passiert ist, ist jetzt nicht Allversöhnung und alle Menschen werden gerettet. Und auch nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden ins Reich Gottes kommen. Lukas 13 heißt es, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen, zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr denn her? Und sie werden anfangen zu sagen, wir haben doch mit dir gegessen und haben getrunken, auf den Straßen gelehrt und zu dir gesagt, und mit dir gelehrt. Und er wird zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen. Die törichten Jungfrauen kommen da mit ihren Lampen, wo sie wieder Öl haben halt, nicht? Und dann klopfen sie auch an die Tür zu. Kein ewiges Leben, das ist es gewesen. Und das ist unser Schicksal. Nicht wir entscheiden über ewiges Leben. Das entscheidet ein anderer. Jesus. Der im ganz kleinen, banalen Türen schließt in unserem Leben. Aber der auch im ganz großen die Tür zuschließt. Und das ist das Erste, was wir hören wollen hier aus diesem Text, der das sagt. Jesus, ich schließe zu und niemand tut auf. Wenn der Heiland die Tür zuschließt in deinem Leben, ist sie zu. Und das ist das, was wir als Erstes hören dürfen. Dieses Gerichtswort, dieses Gesetzeswort, der Herr schließt zu. Aber dabei bleibt es nicht. Das ist ein Text hier von Gericht und Gnade. Er hat beides. Gericht und Gnade, Gesetz und Evangelium. Das Gnadenwort sagt Jesus hier im Zweiten. Jesus, der die Tür öffnet, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke und jetzt kommt es. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Im ersten Punkt habe ich gesagt, wir haben einen Gott, Jesus, er schließt zu. Das ist unser Schicksal. Können wir nichts ändern. Aber im Zweiten will ich jetzt darüber sprechen, dass wir einen Gott haben in Jesus Christus, der eine Tür auftut, der aufschließt und ebenfalls niemand was tun kann. Davon spricht die Bibel genauso. Rein innerweltlich, dass wir einen Gott haben, der Türen aufmacht. Wobei Menschen nichts mehr möglich ist, wo die Türen zu sind, schließt der Herr auf. Ich habe eben gesprochen vom Durchzug durch das Rote Meer. Für die Ägypter ist es das Zuschließen, aber für die Israeliten ist es die Öffnung. Die sind ausgezogen aus Ägypten, kommen jetzt ans Rote Meer. Keiner war beim DLRG, keiner hat den Freischwimmer, das Seepferdchen halt nicht, keiner kann schwimmen halt. Hinten ist das Heer des Pharaos, vorne das Meer. Die Wahl ist, totgeschlagen werden mit den Schwertern oder aber ersaufen im Roten Meer. Und was macht Gott? Macht einen Weg. Er schließt das Meer auf. Das bleibt stehen, die gehen trockenen Fußes hindurch. Als Josua ins gelobte Land hineinzieht, ist genau dieselbe Situation. Kommt man in den Jordan, der hat Hochwasser, keiner kann schwimmen, wie kommen wir da rein? Unüberwindlich halt. Was macht Gott? Er sagt den Priestern Bescheid, die sollen die Lade nehmen und rein ins Wasser. Die müssen reingehen, das heißt so wunderbar, die sind schon mit den Füßen im Wasser. Und dann öffnet Gott die Tür. Dann öffnet Jesus die Tür, dass sie trockenen Fußes durch den Jordan gehen können halt. Ein Gott, der Türen aufmacht. Wo wir Mauern haben, wo Dinge zu sind, da kann Jesus aufmachen. Psalm 18,30 heißt es, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das heißt, er öffnet Türen. Er ist ein Türöffner. Wo für uns nichts mehr möglich ist, closed shop, alles am Ende, kann er. God is able. Jesus kann das tun. Die Bibel ist voll von Geschichten, wie Jesus auftut und wie er aufschließt. Das ist die Geschichte von der Ehebrecherin, Johannes 8. Die ist am Ende. Eben hat es noch ein bisschen Spaß gehabt mit dem Mann, der nicht ihr eigener ist, Ehebruch betrieben, und dann haben sie es erwischt. das kommt Ihnen gerade recht, Sie wollen ja Jesus reinlegen. Jetzt nehmen Sie und sagen, alles klar, nach dem Gesetz müssen wir Sie umbringen. Halt eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt, Steine drauf, Todesstrafe, Ende aus. Da steht sie und dann begegnet sie Jesus. Und Jesus macht eine neue Tür auf. Nicht nur, dass diese verbrecherischen Pharisäer weggehen, einer nach dem anderen. Auch als sie alleine vor Jesus steht, da spricht der lebendige Gott nicht das Urteil über sie, sondern er gibt dir eine Chance und sagt neu, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er macht dir neu eine Tür auf. Jesus, der die Tür öffnet. Oder Markus 7, diese unfassbar gigantische Geschichte von diesem Taubstummen halt, den Jesus dann anrührt und dann sagt er, Hephata, das heißt übersetzt, öffne dich, tu dich auf, tu dich auf. Und was passiert? Der kann hören und kann sprechen, tu dich auf. Dieser Hephata-Moment, das ist sowas Gigantisches halt. Oder kannst du das Evangelium erzählen halt, nicht Johannes 11, der Lazarus, 4 Tage schon tot. Da ist Schicht im Schaß, Schluss im Bus, nichts mehr. Er stinkt schon. Und dann kommt der lebendige Gott. Und er ist schon in seinem Felsengrab. Und er sagt, roll den Stein weg. Und dann ruft er ihn heraus. Dann öffnet er nicht nur das Grab, sondern er öffnet ihm auch den Rücktritt ins Leben zurück, wo nichts mehr ist, die Todeserfahrung. Das ist ja Auferstehung. Auferstehung ist ja nicht nur das, was wir eines Tages erleben, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in die Ewigkeit auferstehen, halt zum ewigen Leben, sondern die Kraft des Auferstandenen dürfen wir immer wieder in dieser Welt auch schon spüren, wo unsere Todesmomente gekommen sind, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir schon im Grab liegen, wo die Wasser vor uns sind und wir kommen nicht durch und können nicht schwimmen. Da kommt der lebendige Gott und spricht diesen Hephata-Moment in unser Leben hinein, dass einfach Türen sich öffnen. Das ist so gigantisch. Jesus öffnet Türen. Und wenn du momentan in so einer Situation bist, wo dir der Mund verschlossen ist, du nicht richtig hörst, wo das Wasser vor deinen Augen ist oder wo du vermeintlich schon im Grab liegst, fang schon mal an, Gott zu loben und zu danken dafür, dass er deine Situation ändern wird. Denn das ist das, was dieser Gott tut. Klopft an, so wird euch aufgetan, sagt der Heiland Jesus Christus. Und fang schon mal an, Gott zu loben und zu preisen. Es gibt so eine fantastische Geschichte, gibt ja nur fantastische Geschichten in der Bibel, aber Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas im Knast in Philippi und richtig gefoltert worden. Das ganze Programm. Und nicht so Mickey-Maus-Folter, sondern so richtig das ganz Schwere. Und dann noch mit den schweren Verwundungen, mit allem in den Block, ins innerste Gefängnis, wo die Ratten sind, wo es nur stinkt halt, nicht reingelegt. Und dann ist es Mitternacht. Und die Fesseln sind hart und die Schmerzen sind intensiv halt. Und was machen Paulus und Silas? Die fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Zu loben und zu preisen. Und was passiert dann? Dann geschieht das Erdbeben. Die Fesseln fallen ab. Jesus macht sie auf. Und die Türen öffnen sich und die sind frei. Und der, der sie eben noch gepeinigt hat, der will sich ins Schwert stürzen halt. Kommt dann noch zum Glauben. Halleluja. Ein Gott, der Türen öffnet. Jesus, der Türen öffnet halt. Und das darf ich dir zusagen, für deine Situation des Verschlossenseins, des ich habe hier eine Mauer vor mir, ich kann nicht mehr weiter, ich liege schon im Grab, alles vorbei. Bei Gott gibt es kein endgültiges Aus. Er öffnet Türen. Jesus schließt auf. Ich komme jetzt mittlerweile so in das Alter, wo man nicht mehr der Jüngste ist. Früher war ich immer der Jüngste, der irgendwo war. Jetzt dann irgendwann ist man mittelalter und längst wird man älter. Und vieles, was man erlebt hat, ist für die anderen dann nur noch so Geschichte. 35 Jahre her, ist die Mauer in Deutschland gefallen. Das können sich viele gar nicht mehr vorstellen, was da war. Unfassbares, 1989 einfach. Da haben wir im Sommer noch alle gedacht, wir sind bedroht von den Atomraketen, SS-20, Pershing 2, Cruise Missiles und wir bomben uns alle tot. Und der Kommunismus wird bestehen in aller Ewigkeit. Und dann fangen so ein paar Peoples in Leipzig, Dresden, Chemnitz an zu beten. Und am 9. November fällt die Mauer. Jesus hat sie aufgeschlossen. Niemand anderes, niemand anderes. Ich wiederhole das immer wieder halt. Erich Mielke, einer der größten Verbrecher der deutschen Geschichte, hat gesagt, gegen ihre Panzer und Raketen waren wir gewappnet. Aber gegen ihre Gebete hatten wir keine Chance. Gegen Gebete und Kerzen hatten wir keine Chancen. Das ist auch nochmal zum Thema, wo wir gestern von Gebetsschwachheit gesprochen haben halt. Jesus öffnet die Türen halt. Das ist das Gigantische. Und nicht nur innerweltlich, dass er Türen öffnet. Bitte verlasst euch immer wieder darauf, dass der Herr Wunder tut. Klopft bei ihm an. Nein, auch ewiglich. Ich habe da eben von gesprochen, Jesus macht die Tür zu. Der hat den Cherubin vor das Paradies gestellt. Aber er hat auch den Weg wieder frei gemacht. ins himmlische Jerusalem, ins Paradies. Und zwar durch sein Kreuz. Da hat er neu den Weg geöffnet halt. Da hat er es aufgemacht halt. Am Kreuz von Golgatha wird die verschlossene Tür zum Paradies geöffnet. Und Jesus spricht hier davon, dass er der Schlüssel Davids ist halt, nicht? Er ist derjenige, der das entscheidet. Und das ist unser Schicksal. Jesus schließt die Türen zu. Und Jesus macht die Türen auf. Und an Jesus entscheidet sich alles, vor allen Dingen unser ewiges Leben halt. Stehen wir eines Tages vor der verschlossenen Tür? Müssen wir in der Hölle unsere Ewigkeit verbringen oder haben wir ewiges Leben? Das entscheidet sich allein an Jesus Christus. Und heute ist ja Oculi, nicht? Du hast das wunderbar einführend gesagt, nicht? Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist ja die Theologie auch dieses Raumes, eurer wunderbaren Kirche halt, nicht? Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Ihr habt ja jeden Gottesdienst, wie in kaum einer anderen Kirche, die ich kenne, den lebendigen Gott vor Augen in diesem Symbol des Kreuzes. Und das ist richtig, weil das unser Schicksal ist. Das ist unser Schicksal. Nicht die paar Blumen, die ihr stehen habt und alles hier. Das ist unser Schicksal. Jesus Christus, der die Türen zuschließt und der die Türen auftut. Und dieses Gegeneinanderstehen halt, nicht? Das ist so Dialektik, so nennen das die Philosophen halt, nicht? Jesus schließt zu, Jesus tut auf. Das löst sich darin, in der These, Antithese, in der Synthese, dass Jesus die Tür ist. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Predigt. Jesus, der die Tür ist. Jesus sagt hier, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Wir haben ja bei Johannes hat ja nicht nur die Offenbarung geschrieben, der hat ja auch die drei Briefe und das Evangelium, so eine Eigenart, dass Johannes immer mit dieser Siebenzahl arbeitet, die Gott ihm gibt. Also sowohl im Gericht, also sind sieben Posaunengerichte, sieben Siegelgerichte, sieben Schalengerichte, aber auch in den positiven Dingen. Es sind sieben Sendschreiben. Wir haben am Samstagmorgen über die sieben Vorstellungen, wie Jesus sich vorstellt von den Adressaten, wer der Adressat ist, halt zu sagen, das ist so ganz wunderbar, was man findet, nicht? Es gibt die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung halt, nicht? Wo Jesus ganz Wichtiges sagt über das, wie Menschen sein sollen halt. Aber es gibt eben auch, und das ist im Evangelium, die sieben Ich-Bin-Worte. Die sieben Ich-Bin-Worte. Die sind mir so wichtig, dass ich sie in der Kirche, wo ich sein darf, wir haben so einen Treppenaufgang in unserem Turm, auf jedem Absatz ein Ich-Bin-Wort, baf, baf, baf hin. Und habe die auch nicht dann anhängen lassen mit jetzt hier Bildchen, wo irgendwie Nachfolger von mir die weg haben. Nein, die sind in die Mauer reingemalt, dass das ja immer drin bleibt. So, alle sieben Ich-Bin-Worte. Und da sind so wunderbare Dinge. Ich bin das Brot des Lebens. Das haben sie eben auch gesungen in diesem Zehnterlied. Das ist ein sehr schönes Lied, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Aber das ganz stark, und das klingt hier in diesem Wort an, in unserem Predigtext, da sage ich das halt, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Ich habe ja gerade gesagt halt, der erste Punkt der Predigt, das war die These halt, nicht? Jesus schließt die Tür zu. Zweiter Punkt, das war die Antithese halt, nicht? Jesus macht die Tür auf. Und jetzt kommt die Synthese, das ist die Dialektik dieses Wortes hier halt, nicht? Dass Jesus selber die Tür ist. Und das ist das auch Thema dieser Predigt. Jesus ist unser Schicksal. Der macht ihn nicht nur so auf wie so ein Portier in so einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern er ist die Tür. Dass wir in die Ewigkeit eingehen können, dass wir ewiges Leben haben. Er hat sich hingegeben am Kreuz von Golgatha. Und es ist sein Blut, durch sein Blut, durch sein Leben, durch sein Sterben halt, können wir eingehen in die Ewigkeit. Durch ihn, wenn er uns Gnade schenkt, öffnen sich die Türen in unserem Leben. Und das ist unser Schicksal. Das ist die höhere Macht, das ist ja Schicksal, die unser Leben betrifft. Jesus ist unser Schicksal. Jesus ist dein Schicksal. Und ich möchte jetzt mal diejenigen ansprechen, die vielleicht heute unter uns sind, die Jesus ihr Leben noch nicht gegeben haben. Gekommen sind, weil so interessiert sind, was hier so in der Gemeinde los ist, oder weil sie den Pastor Latzel mal hören wollten, oder weil sie heute Morgen nichts Besseres zu tun gehabt haben, keine Ahnung, aber die noch nicht beim Heiland sind, dann ist dieser Gottesdienst vielleicht ausschließlich für dich, dass du heute dein Schicksal klärst, nämlich mit und durch diesen Jesus Christus, dass du heute hingehst und dein Leben Jesus Christus gibst. Und dass du dich mit seinem Blut, das er auf Golgatha für dich vergossen hast, eintragen lässt ins Buch des Lebens, auf das du durch die geöffnete Tür der einst ins ewige Leben kannst, dass das Paradies für dich offen ist und dass du nicht verschlossen wirst mit dem Teufel in der Hölle eines Tages. Jesus ist dein Schicksal und ich darf es dir im Namen des Allmächtigen nochmal heute zurufen. komm zu ihm. Mach klare Sache mit ihm, folg ihm nach. Sieh nicht zurück alles, was dich hält. Das ist ja heute Wochenspruch, sondern komm zu Jesus, übergib ihm dein Leben. Und dann ist dein Schicksal geklärt. Dann hast du ewiges Leben. Dann ist alles in Ordnung. Jesus ist die Tür. Und er öffnet uns die Tür, wenn wir ein Ja zu ihm finden. Und nicht nur für die Ewigkeit, auch für diese Welt ist das die Lösung deines Lebens. Mit Jesus wird dein Leben gesegnet sein. Aber ohne Jesus Christus wirst du die Räume des Segens in dieser Welt auch nicht betreten können. Deshalb komm zu Jesus. Jesus ist dein Schicksal. Jesus ist die Tür. Und ein vierter und letzter Punkt. Jesus, der schaut, wer durch die Tür kommt. Eigentlich hätte man hier Schluss machen können, kann sagen, okay, hat man die drei Punkte. Übrigens diese drei Prediger, die ich zu Beginn der Predigt erwähnt habe, die ich euch einmal empfohlen habe, Spurgeon, Betzel und Bush, die haben alle immer in jeder Predigt nur drei Punkte. Erstens, zweitens, drittens, aber ich bin nicht so ein großer Prediger wie der. Ich muss dann einen mehr machen, halt, damit ich dann zum Ziel komme. Ich habe noch einen vierten Punkt halt. Jesus, der schaut, wer durch die Tür kommt. Denn das ist in diesem Predigtext auch gesagt. Es wird nicht nur in dem Text gesagt, dass Jesus die Tür verschließt, dass Jesus die Tür öffnet, dass Jesus die Tür ist. Nein, Jesus sagt auch nochmal ganz deutlich, ich schaue, wer durch die Tür kommt. Er sagt der Gemeinde in Philippi, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Und dann begründet er, warum? Denn du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus guckt ganz genau auf seine Gemeinde. Wenn man das jetzt betrachtet an diesem Wochenende, der hat auch auf die Gemeinden in Ephesus, in Smyrna, in Thyatira, Laodicea, überall geguckt. Und es sind von den sieben Gemeinden nur zwei, die nicht getadelt werden, die klar stehen. Und vor allen Dingen eben Philadelphia. Und er guckt auf die Gemeinde und er sagt, zwei Dinge habt ihr. Ihr habt mein Wort bewahrt und ihr habt mich nicht verleugnet. Und deshalb seid ihr dabei, deshalb tue ich euch die Tür auf. Und das müssen wir wissen, dass Gott auch das in unserem Leben tut, dass Jesus das auch bei uns tut. Er guckt bei uns hin, nicht nur persönlich, auch für die Gemeinde. Und das ist jetzt ein Wort an diese Gemeinde hier in Wolfsburg. Jesus guckt auch auf euch. Psalm 11 heißt es, seine Blicke prüfen die Wege der Menschenkinder. Guckt Gott ganz genau, für jeden Menschen, aber eben auch für jede Gemeinde. Und das wünsche ich euch als Gemeinde hier in Wolfsburg in der Oppelner Straße, dass ihr auch Philadelphia-Gemeinde seid. Da haben wir ja gestern Abend schon drüber gesprochen. Dass euch das gelingt. Und dass das immer wieder das ist, was der Herr bei euch sieht. Dass ihr sein Wort bewahrt. Dass das Wort im Mittelpunkt steht. Ich muss euch hier nicht zertifizieren. Ich kann euch nicht beurteilen. Ich kann euch sagen, dass das nicht so die gelungenste Lösung ist. Das habe ich Benni schon achtmal erzählt hier mit dem Klavier. Also da müsst ihr mal gucken halt. Aber das ist vollkommen unerheblich halt. Aber ich darf euch sagen, ich habe jetzt euer Heftchen gelesen, wo ihr euch vorgestellt habt, was ihr letztes Jahr fertiggestellt habt. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Genau der erste Punkt zu sagen, Herr, das Wort. Nach der Bibel wollen wir uns ausrichten. Das ist unser Zentrum. Nicht irgendwie Vergnügen für Leute und schön Kaffee trinken und was ihr alles auch noch alles könnt. Nein, das Zentrum, das erste und wichtigste ist, dass das Wort im Mittelpunkt ist. Und genau wie ihr das da geschrieben habt in eurem Buch, so macht es immer wieder weiter. Das eine ist ja zu Papier zu bringen, das andere ist das zu leben. Genau macht das weiter. Bleibt immer am Wort. Bewahrt das Wort. Und lasst nichts vom Wort wegnehmen und nichts dem Wort hinzufügen, sondern allein das Wort, sola scriptura, das seid wirklich reformatorische Gemeinde im besten Sinne des Wortes. Bleibt genau bei dem, was ihr erkannt habt, was ihr auch umgesetzt habt, wo ihr gesagt habt, das ist das Erste und Wichtigste. Das ist das, was die Gemeinde in Philadelphia hier zu hören bekommt. Du kriegst die Tür aufgemacht, denn ich habe dich geprüft, ich habe geguckt, was bei dir ist. Du hast mein Wort bewahrt. Du bist zwar eine kleine Truppe, haben wir gestern schon drüber gesprochen, das war nicht der Riesenhaufen, die waren nicht, wer weiß wie vollmächtig, die hatten nicht so ein schönes Gebäude wie ihr hier. Aber die haben das Wort bewahrt, darauf kommt es an. Als Gemeinde und natürlich auch für jeden Einzelnen. Und wenn ich jetzt die Gemeinde hier anspreche in Wolfsburg, dann natürlich auch euch, wie ihr hier seid. Bewahrt das Wort Jesu Christi, steht dazu, zur Zeit wie zur Unzeit. Ob es den anderen gefällt oder nicht, immer zum Wort gestanden halt. Und das Zweite, seinen Namen nicht zu verleugnen. Dazu zu stehen, den Namen Jesus groß zu machen. Jesus, 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 unser Schicksal. Nicht, weil Wilhelm Busch dieses Buch geschrieben hat, weil ich euch heute diese Predigt gehalten habe. Nein, es ist ja nochmal, ich sage es, die Theologie dieses Kirchgebäudes halt. Da ist er, symbolisch abgebildet. Jesus Christus, unser Schicksal. Und dazu zu stehen, und zwar nicht nur hier im Innern des Kirchenraums, sondern genauso wie ihr bisher auch seid, missionarisch, evangelistisch, das ist eure Aufgabe, rauszuwirken in diese Stadt, immer wieder diesen Namen weiterzugeben, um das den Menschen draußen zu sagen. Wir wissen das ja hoffentlich alle. Jesus ist unser Schicksal. Der macht die Türen zu, der macht die Türen auf und wir müssen uns für ihn entscheiden. Es ist die Tür, durch die wir durchzugehen haben halt, nicht? Aber das ist das, was wir als Gemeinde zu tun haben, in Bremen, hier in Wolfsburg oder wo immer ihr herkommt, dass wir rausgehen und das den Menschen sagen. Und da guckt der lebendige Gott drauf, ob seine Gemeinde so handelt. Und nicht nur die Gemeinde im Großen, sondern eben auch via jeder Einzelne. Und da möchte ich uns Mut machen, wirklich missionarisch zu leben, seinen Namen nicht zu verleugnen. Und nicht zu verleugnen heißt nicht nur zu sagen, naja, also wenn ich nächste Woche gefragt würde, wo ich am Sonntagmorgen war, dann werde ich das vielleicht sagen, sondern proaktiv voranzugehen, auch den Namen groß zu machen halt. Wirklich nicht nur verleugnen heißt nicht nur eben, wenn man gefragt wird oder wenn es unausweichlich ist, sondern auch aktiv selber diesen Namen zu erzählen halt. So, wenn man was Besonderes in seinem Leben erlebt hat, die man sagt, er ist mal so ein Wagen da gefahren auf der Rennstrecke, nicht? Und wenn du da, was weiß ich, 300 Sachen mit einem Rennwagen fahren kannst, das ist schon was, das erzählst du, das ist was Besonderes. Aber erst recht, dieser Jesus, wenn ich ihn erlebt habe, aber wenn ich ihn erlebt habe und dann schweige halt, nicht, dann ist es auch eine Form von Verleugnung. Und da möchte ich euch Mut machen halt, nehmt das mit. Jesus ist unser Schicksal. Und Halleluja, wenn wir uns für ihn entschieden haben, aber erzähl's denen draußen weiter. Deinem Arbeitskollegen, deinem Schulkameraden, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, geht immer wieder raus. Der Herr guckt da drauf. Der unterhält sich eines Tages mit uns darüber. Das ist ja dieser Punkt, nicht? Er schaut auf jede Gemeinde, schaut auch jedes Gemeindeglied. Und ich kann euch nur eins sagen, es werden peinliche Momente für viele von uns sein, auch für mich, wo uns sagen wird, und da hast du wieder geschwiegen. Und da war dir das andere wichtiger. Da hast du über Wolfsburg gesprochen, wie sie da von Stuttgart einen auf den Latz bekommen haben oder über den neuen Golf oder was weiß ich auch immer halt. Aber nicht über mich. Jesus guckt da drauf, verleugnet seinen Namen nicht. Möchte euch Mut machen halt. Was wäre das einfach Gott wohlgefällig, wenn jeder von uns in der nächsten Woche ganz gezielt einen, der Jesus nicht kennt, ansprechen darauf würde, dass Jesus sein Schicksal ist. Und ihm zu sagen, hey, diesen Jesus kannst du dich anvertrauen. Mit ihm kannst du gehen. Und wenn du mit ihm gehst, dann wird er dir Türen auftun in dieser Welt. Aber vor allen Dingen wird er dir die Tür zum ewigen Leben auftun. Jesus ist dein und mein Schicksal. Jesus Christus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und da ist diese kleine Gurkengemeinde in Philadelphia. Nochmal, hat eine kleine Kraft, so sagt es Jesus. Und die sind jetzt alle in der Ewigkeit, alle beim Herrn. Und die haben in der Zeit, wo sie gelebt haben, den Namen des Herrn nicht verleugnet. Und jetzt werden sie dafür gelobt und gepriesen. Jetzt haben sie dafür die himmlischen Schätze. Sie haben nicht verleugnet und deshalb hat der Herr sich zu ihnen gestellt. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen persönlich, aber natürlich auch euch als Gemeinde, dass euch das immer wieder gelingt, zum Herrn zu stehen, sein Wort zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen. Jesus, unser Schicksal. Jesus, der die Tür verschließt. Jesus, der die Tür öffnet. Jesus, der die Tür ist. Und Jesus, der schaut, wer durch die Tür kommt. Noch einmal unseren Predigttext, Offenbarung 3, 7 bis 8. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.